Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe im Anschluss an die letztes Mal, an die Diskussion, ein bisschen so in diese Richtung für heute vorbereitet. Das heißt, wir hatten ja so das Thema Konzept der Seele, das Thema Wiedergeburt, das Thema Himmel und Hölle. Wir haben uns das eigentlich so im Rückblick angeschaut. Das heißt, wir sind so, das weiß ich nicht, auf 2.000, 3.000 Jahre zurückgegangen, also bis nach, wahrscheinlich noch länger, bis Ägypten. So, um dann irgendwie die Kurve zu kriegen von nach Griechenland. Mit der Feststellung, dass eigentlich bei Plato das volle Set dabei ist. Das heißt, da gibt es eine Vorstellung von Himmel, da gibt es eine Vorstellung von Unterwelt, dem Hades, da gibt es die Vorstellung eines Richters. Und es gibt die Vorstellung, dass dieser Richter nach dem Tod mein oder das Leben des Verstorbenen beurteilt nach ethischen Gesichtspunkten. Es gibt das Modell von Weltzyklen. Eigentlich ist da bei den Griechen alles dabei gewesen. Das letzte Mal hatten wir dann in die Zukunft hinein diskutiert, Stichwort Dante. Und das habe ich als Anlass genommen, mal sich anzuschauen, wie unser Konzept von Hölle, Himmel, Gericht nach dem Tod, Seele löst sich vom Körper ab, also wie das von den Griechen bis zu uns tradiert wurde. Das erste Stichwort, was ich interessant finde, ist so 4. Jahrhundert. Da gab es innerhalb des Christentums, also das war ja so die Zeit in der Spätantike, wo das Christentum langsam begonnen hat, stärker und stärker zu werden. Die römisch-griechische Philosophie aber immer noch, ich weiß nicht, ob sie marktbeherrschend war, aber zumindest noch sehr stark vor Ort. Da gab es dann einige Christen, die sich als Mönche in die Wüste, hauptsächlich, ich glaube, nach Syrien, Ägypten, da die Ecke zurückgezogen haben. Das sind die sogenannten Wüstenväter. Ich habe zwei Leute mitgebracht. Einmal Evagrios Pontikos, das ist so einer der bekanntesten, und sein Schüler und Nachfolger, soweit ich mich erinnere, ist Johannes Kasian. Warum sind die wichtig für uns? Die sind eigentlich als Vorspiel, sage ich jetzt mal, zu Dante wichtig, und zwar deswegen, weil der Evagrios Pontikos ein sehr bekanntes Büchelchen geschrieben hat über die, er nennt es 8 Gedanken, aber eigentlich sind es die, wie sagt man, also die, es fällt mir der Name nicht ein, die Erz, also nicht die Tugenden, sondern das Gegenteil, die Erzsünden eigentlich. So, also all das, was man nicht machen darf. Das ist jetzt interessant, dass diese Wüstenväter sich offensichtlich sehr stark mit diesen, also im Buddhismus würde man sagen, Geistestrübungen beschäftigt haben und da also offensichtlich nach diesen Listen auch geübt haben. Das heißt also, ihren eigenen Geist und das, was sie erlebt haben, in diese 5 oder in diese 8 Kategorien eingeordnet. Und ich sage jetzt, ich lese es jetzt einfach mal vor, um dann die Überleitung zu Dante zu machen. Also die erste, ich weiß nicht, ob das Erzsünden oder Sünden oder
Todsünden.
Todsünden, sind das die Todsünden, die 8 Todsünden? Ah, okay. Also das erste ist die Fresslust. Hierbei, also ich habe jetzt nicht die Originale, sondern ich gehe jetzt einfach mal von den Übersetzungen aus. Kasian übersetzt es, oder da ist die Übersetzung, Gier nach Essen und Trinken. Ja, also der hier hat es ein bisschen schärfer das gefasst, also Fresslust. Das die zweite Todsünde, ist die Unzucht. Und hier fasst er das mit sexueller Zügellosigkeit. Das dritte ist die Geldgier, beide gleich. Das vierte ist der Zorn. Das fünfte ist der Kummer. Und hier fasst er das mit dem Begriff Trübsinn. Also alles negativ sehen. So offensichtlich. Das sechste ist der Überdruss. Und das ist hier auch Überdruss, das weiß ich jetzt nicht genau, wie das gefasst wird, also was damit gemeint ist. Aber Nummer 7 kennen wir bestimmt auch, das ist die eitle Ruhmsucht. Hier ist es das Geltungsstreben oder die Geltungssucht. Also, dass man irgendwie was sein möchte. Und Nummer 8 ist der Hochmut. Das ist da auch. So, und das ist natürlich ein Set, wo man auch, ich denke heute, vielleicht, dass man nicht so diese Begriffe ganz so scharf fasst, aber ich glaube, es ist ein psychologisches Set, wo man sehr wohl seinen Alltag checken kann und in welchem Zustand man ist. Also sehr ähnlich wie, ich sag mal, das Rad von Samsara, ja, also mit den verschiedenen Wiedergeburtsbegriffen oder Bereichen, die man ja auch psychologisch deuten kann und als Raster nehmen kann, um den eigenen Geist reflexiv wahrzunehmen, was, in welchem Zustand bin ich momentan. Und das haben die offensichtlich auch so gemacht. Also so lese ich das jetzt mal. Ja, die haben noch alle möglichen anderen Sachen gemacht, aber das ist so psychologisch gedeutet. So, warum ist das jetzt für Dante wichtig? Weil, also das war so 4. Jahrhundert, ja, nach unserer Zeitrechnung, eh klar, oder in unserer Zeitrechnung müsste man sagen. Und dann gibt es einen großen Sprung zu Dante, das ist 13. Jahrhundert, Renaissance. Und Mittelalter?
Nein, Mittelalter noch.
Ach so, ja, stimmt. Also, wenn man 15 als Markierung nimmt, okay. Also, ja, also Mittelalter. Und wir hatten das letzte Mal ja diesen Begriff der Hölle. Und er hat also sein wesentliches Buch, wo haben wir das? Also ich habe jetzt nur einen Teil mitgebracht, aber die göttliche Komödie. Und da gibt es 3 Teile, also die Hölle, das Fegefeuer und der Himmel. So. Und was uns interessiert, ist die Hölle. Das ist natürlich der Bereich, der interessantesten ist, sage ich mal. und das Interessante ist jetzt, er hat also diese 8 Todsünden hat er also bestimmten Bereichen in der Hölle zugeordnet. Also nicht so wie im Buddhismus, wo man, ich weiß nicht, wie die auf 18 gekommen sind, aber es gab halt, wenn ihr euch erinnert, geht sich das aus mit 6? Ich glaube 6 heiße Höllen, 6 kalte Höllen und 6 mittlere irgendwie so. Da kommen wir auf 18. Bei Dante, der ist also auf 8 Höllenkreise gekommen, glaube ich, beziehungsweise 9 Höllenkreise, weil es gibt nur eine Vorhölle. Und die sind sehr genau. Also, und dann gibt es eine sehr spannende Illustration, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Die ist von Botticelli. Der ist aber Renaissance. Ja? So. Und das ist, so hat sich offensichtlich der Dante oder der Botticelli die Hölle vorgestellt. Das ist nämlich sehr interessant, weil es knüpft an die Geschichte von Luzifer an. Also vielleicht kurzer Rückblick, wer war Luzifer? Luzifer ist der Lichtbringer, war ein Erzengel, also in der Hierarchie der Engel, ja, wichtig auch, also auch bei den Engeln gibt es eine Hierarchie. Und er war also einer der Chefs. Und als der, also so wird zumindest die Geschichte erzählt, als der Gott halt den Menschen geschaffen hat und dem Menschen den freien Willen gegeben hat, hat sich irgendwie Luzifer aufgeregt. Das fand er irgendwie nicht gut und er hat gemeint, das ist viel zu viel für den Menschen und das ist irgendwie nicht. Und irgendwie sind die da so in einen Konflikt gekommen, also ist Luzifer mit seinem Chef in einen Konflikt gekommen und ist einfach rausgeflogen, ja. Das war der Sturz Luzifer. Und der Chef, also Gott, hat ihn offensichtlich so rausgestoßen, ja, dass der also mit vollem Karacho auf die Erde gefallen ist und einen riesen Krater gebaut hat. Ja, und ganz unten im Krater sitzt der Luzifer. Also jetzt als Teufel. So, und deswegen sieht dieses Ding so kratermäßig aus. Ja, also da ist sozusagen, wenn ihr das seht, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da seht ihr so ein blaues Ding unten, ja?
Da sitzt er.
Das Interessante ist nämlich, der sitzt in der Eishölle. Der ist sozusagen bis zum Nabel in gefrorenem Wasser, in Eis. Also, ist irgendwie auch nicht so bekannt, dachte ich mir. Ja, also normalerweise gehen wir davon aus, christliche Hölle ist ziemlich warm und so. Ja, also ich weiß nicht, Klimaerwärmung und so, aber nein, also im tiefsten Bereich ist es extrem kalt. So, das fand ich auch interessant, weil ja. Im Buddhismus gibt es auch, die kalten Höllen. Ja? Also offensichtlich haben sie mitgekriegt, dass zu viel Hitze ist irgendwie nicht gut für den Menschen und zu kalt ist es auch nicht so optimal. Ja, und das ist jetzt halt das Interessante. Also für die Leute, die diesen 8 Todsünden, wobei also dieser 9. Höllenkreis, also von oben gerechnet ist es der 1. Das ist der sogenannte Limbus. Weiß der Henker, was das heißt? Vielleicht kann das
Limbus
jemand...
Limbus oder Limbus?
Limbus. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so eine Vorhölle und da sind die Heiden drin. Also, die es sozusagen nicht besser wissen.
Sind die Buddhisten.
Genau. Zum Beispiel die Buddhisten. Wir. Ja. Wir sind da drin. Genau, die Ungläubigen. Die Ungläubigen. Mit wem zusammen?
Du musst ja Fritz kommentieren. Ja. Aber es sind auch viele andere auch noch.
Warte, ich sag euch, wer da. Also, das ist eigentlich, ich finde, also sehr spannender Ort. Ja. Also, in diesem Bereich, ja, also im 1. Höllenkreis nach Dante, also, und die Struktur dieses Buches ist auch interessant. Er hat offensichtlich alle möglichen Zeitgenossen und bekannte Persönlichkeiten hat er hineingesteckt, ja, und der Dante hat ja dann einen Führer, den, wie heißt er? Vergil, ja, das ist sein Führer durch die Hölle und da geht er sozusagen durch die Hölle und trifft alle möglichen bekannten Leute, ja, also aus Venedig und keine Ahnung, wo die alle herkommen, aber auch historische Persönlichkeiten, ja, weil ja Hölle, das ist ja sozusagen so ein Sammelbecken von allen Leuten, ja. Das ist, also, Dr. Google sagt, das ist die bekannteste Höllenschilderung, Darstellung der Welt überhaupt. So hat das noch nie jemand und auch nicht nach ihm so detailliert und so bildhaft. Wobei es ist Dichtung, wird gesagt. Ja, also, aber zu unserer Vorhölle. Wer sitzt da alles mit drin? Also wahrscheinlich alle Buddhisten, okay, das sind die Ungläubigen. Aber auch Sokrates, Plato, Heraklit und Seneca. Also alle Philosophen offensichtlich. Also ich finde, das ist ja ein spannender Ort. Ja, ist nicht so schlecht. ja, also das wollte ich euch irgendwie nicht so vorenthalten. Dann im 2. Höllenkreis, das ist die Wollust. Wer sitzt da? Laut Dante, Kleopatra. Hallo, weil die sozusagen mit Cäsar und so, ja. Dann Helena. Nein. Auch Achill. Achilles. Ja. Und Paris. Also Paris. Paris. Genau, Paris.
Alles Schöne. Alles
Schöne. Wer? Der kommt noch. Ja, das ist jetzt eine Frage. Genau. Warum ist da nur die Kleopatra? Okay, vielleicht habe ich es überlesen. Na gut. Dann, das ist auch interessant, weil es ja eigentlich sozusagen, also christliches Mittelalter war, ja, ist in der im 3. Kreis ist dann also dieser Cerberus. Also das ist so ein Ding, der Höllenhund, genau, mit den 3 Köpfen, ja. Auch eigentlich nicht originär christlich, aber hat er sich irgendwie so reingeschmuggelt in die Hölle. Und da hat er irgendeinen Bekannten, ja, also weil Dritter ist, was ist Dritter, ist die Völlerei. Und da hat er irgendeinen, ja, der irgendwie nur noch geschlemmt hat und so. Chauco oder so ähnlich heißt er. Also das war offensichtlich so ein Zeitgenosse von Dante, den hat er da verewigt. Das ist auch interessant. Jetzt der vierte Höllenkreis, da sind die Geizigen und die Verschwender drin. Ja? Und wer sitzt da drin? Jede Menge Geistliche. Dachte ich, der hat Humor. Hat gut beobachtet, gell? Dann gibt es noch den nächsten Höllenkreis, sind die Zornigen. Okay, dann, was haben wir dann noch was Interessantes? Ah ja, also aufgeblasene Menschen sind dann die Nächsten, die Ketzer. Ah ja, und dann, also der sechste Kreis, das ist jetzt, und da hat er offensichtlich so eine künstlerische Freiheit genommen, weil das ist keine Todsünde, sehe ich zumindest so nicht auf den ersten Blick. Der sechste Kreis sind die Ketzer, also die Leute, die vom wahren Glauben abgefallen sind. Und ich nehme mal an, das wird Luther und Co. sein.
Luther ist ja viel später.
Stimmt, aber der ist dann halt danach reingekommen. Aber es gab ja jede Menge Ketzerbewegungen davor. Also die Waldenser, die Katara, irgendwie so. Also ich glaube, in Spanien waren die oder so. Südfrankreich, Spanien, da die Ecke, gell? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall war es ein Thema. Dann also der siebte Kreis sind die Gewalttätigen, Gewalttäter. Da müsste eigentlich der Cäsar dabei sein. Schauen wir mal. Das wäre die Logik, gell? Aber ich habe mir das, glaube ich... Also ich würde den da rein. Putin würde ich da mit zusammen. Alexander der Große ist da drin. Hm? Ja. Ja. Der Hitler, der sitzt da jetzt auch schon drin. Trump hat Superbonus, genau. Und im neunten Höllenkreis.
Wo ist jetzt der Cäsar?
Nee.
Wo ist denn der?
Ich weiß nicht, ich habe ihn, glaube ich, überlesen. Vielleicht ist er auch gar nicht drin. Also, ich muss mal schauen. Ich blätter einfach mal durch. Ich habe es angeschrieben. Die Wucherer gibt es auch noch. Ja, also ich habe den so auf die Schnelle, habe ich ihn nicht gefunden. Müsste man googeln. Die Betrüger, da ist er nicht dabei. Heuchler, da ist er auch nicht dabei. Nö. Also ich habe ihn, machen wir noch einen. Die Verräter. Na. Also er müsste eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, bei den Gewalttätigen dabei sein. Aber das Interessante ist, dass der neunte Höllenkreis, da sind die Verräter drin. Und da ist der Judas drin, der Brutus und der Cassius. Also die zwei Attentäter gegen Cäsar. Und das Gemeine ist, die drei, also und da sitzt dann auch also der Luzifer, ja, in seinem Eissee, halb gefroren offensichtlich, und der ist dargestellt mit drei Köpfen. Und in jedem dieser Köpfe, in dem Maul, ist in einem Maul ist der Judas, in dem anderen ist der Brutus, in dem dritten ist der Cassius. So, das ist Dante. Also sehr gewaltig offensichtlich. Und hat dann auch irgendwie auch Auswirkungen auf die Renaissance gehabt und was dann später kam, ja, also auf Christentum. Und da habe ich dann auch so ein christliches Fachbuch mitgebracht. Das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Von 1831, sehr aktuell noch, ja. Historischer Katechismus oder der ganze Katechismus in historisch wahren Exempeln für Kirche, Schule und Haus. von Katechiten an der Ursulinen Mädchenhauptschule in Salzburg, zu Salzburg. Also jemand, der sich auskennt mit den Dingen.
Kompetent.
Kompetent, ja. Also ich erspare euch das, also das alles vorzulesen. Aber was interessant ist, was ich zumindest interessant fand, ja, drei Bände, also kann man viel drüber schreiben, was man alles machen muss im Leben. Aber der Teil über die Hölle ist relativ klein. Das hat mich erstaunt. Also vielleicht 1%, wenn überhaupt. Also nur 3 Seiten oder so von den hier. Und hauptsächlich geht es eigentlich um Trost. Also um Fürbitten, um Gebete, um etwas zu bekommen, um die Geschichte, dass der Jesus uns erlöst hat, also eigentlich alles okay ist und so. Das fand ich erstaunlich. Das hat mich natürlich an Karl Marx erinnert, der ja gesagt hat, Religion ist Opium fürs Volk, und er hat 2 Ebenen unterschieden. Die eine Ebene ist, die Leute zu betäuben, also sozusagen irgendwelche bösartigen Geschichten zu erzählen und dann zu verdummen, könnte man sagen.
Einlullen.
Und die andere ist Trost. Das ist nämlich auch interessant. Und das, und dieser Katechismus, ja, so 3 Bände, geht hauptsächlich, würde ich jetzt psychologisch mal interpretieren, um Trost. Aber trotzdem schauen wir uns die Hölle an. Weil das ist ja auch interessant. Ja, wobei, also, okay, Lesezeichen verschwunden.
Aber die Todsünden müssen schon da drin sein, ne?
Wie bitte?
Die Todsünden müssen schon da drin sein.
Die sind bestimmt drin, ja. Ja, aber viel über Beichte und die 7 Hauptsünden, hier sind es nur 7, okay. Trägheit, die Sünden. Ja, der Konrad Lorenz muss es natürlich wissen. Wo ist die Hölle? Hier ist die Hölle. 3, 8, 2. Weil es ist ja natürlich, ich meine, okay, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber die Tradition lebt ja immer noch weiter. Ja? Das heißt, auch in unseren Köpfen ist das ja sozusagen in diese Tradition mit hineingeflossen. Das heißt, das bildet ja, hat unsere Weltsicht mehr oder weniger stark gebildet. Deswegen ist es natürlich ganz interessant, mal diese Originaldinger zu lesen. Ja? Wie hat man das 1831 oder wann das war, formuliert? Ja, und das ist auch spannend. Dieses Buch hat 2. Auflage. Irgendwo war da eine ganz hohe Auflage. Das ist ein anderes. 5. Auflage. Und der Band. 3. Auflage. Naja, geht. Aber so. Und jetzt, also die Einleitung, ja, also das Kapitel, die Hölle. Und dieses Buch ist sozusagen immer von Zitaten aus der Bibel und irgendwelchen klugen Leuten aufgebaut, so deswegen historisch. Der Weltweise Demokritus pflegte zu sagen, die Menschheit werde hauptsächlich durch 2 Mittel regiert und vom Bösen ab und zum Guten angehalten, nämlich durch die Furcht vor der Strafe und durch die Liebe zum Lohne. Diese 2 nannte daher König Cyrus die beiden Arme des Regenten. Dieses findet auch seine gute Anwendung auf Hölle und Himmel. Denn eben darum hat uns der himmlische Regent geoffenbart und im Voraus angesagt, dass den Bösen eine ewige Strafe in der Hölle und den Guten ein ewiger Lohn im Himmel erwarte, damit die Furcht vor jener uns vom Laster ab und die Sehnsucht nach diesem zur Tugend anhalte. So, das finde ich schon mal ziemlich klar formuliert, wie offensichtlich, ich würde mal sagen, Kirche funktioniert. Das heißt, Furcht und Sehnsucht.
Und das, Zuckerbrot und Peitsche.
Wie?
Zuckerbrot und Peitsche.
Zuckerbrot und Peitsche könnte man sagen, ja. Wenn wir nach Asien schauen, haben wir aber das gleiche Raster. Das ist, genau. Also in Asien wird es halt ein bisschen anders formuliert im Buddhismus. Das heißt, da habe ich die Furcht vor den negativen Folgen in der Wiedergeburt und sozusagen die Belohnung, auch eine super Wiedergeburt. Also es ist das Gleiche, nur es wird vielleicht nicht mit diesem Strafding argumentiert, aber wahrscheinlich psychologisch produziert das den gleichen Druck. Und der gleiche Druck ist ja eigentlich nichts anderes als Anpassung an die bestehenden Verhältnisse. Das heißt, sowohl bei uns, Christentum, als auch in Asien, zum Beispiel Buddhismus, wurden offensichtlich benutzt von den Regenten und so weiter, um Leute anzupassen. In der heutigen Lesart, ich sage mal aus der Perspektive westlicher Buddhismus, wie immer man das jetzt formuliert, würde man sagen, also wir richten uns eigentlich nicht nach Strafe oder nach Sehnsucht, sondern wir richten uns nach der Einsicht. Und das ist die Weisheit. Das heißt, und da ist eigentlich der Konnex wieder zu der römisch-griechischen Philosophie, die also auf die Selbstverantwortung schwerpunktmäßig gesetzt hat. Offensichtlich nicht nur, aber schwerpunktmäßig. Und das kommt dann auf die einzelnen Philosophen drauf an. Aber das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo wir ja auch als mit unserer westlichen Perspektive auf Buddhismus wieder angeknüpft haben. Das finde ich interessant. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir das vielleicht so stehen und diskutieren ein bisschen.